Caracas, Venezuela, der 24. August 1963. Ein Samstag. Es ist 6 Uhr morgens, Alfredo Di Stefano, einer der weltweit größten Fußballer der 50er und 60er Jahre, Stürmerstar von Real Madrid, wird unsanft aus seinen Träumen gerissen. Unerbittlich schellt das Telefon in seinem Zimmer im Hotel Potomac. Verschlafen greift Di Stefano zum Hörer, am anderen Ende der Leitung, der Concierge des Hotels. Die Polizei warte im Foyer, er solle sofort herunterkommen, sie habe etwas mit ihm zu besprechen. Ja, nee, ist klar, Di Stefano knallt den Hörer auf die Gabel. Er denkt überhaupt nicht dran, nach unten zu gehen. Es kann doch nur ein Scherz seiner Teamkollegen sein. Er dreht sich wieder um. Gerade als er im Begriff ist, wieder sanft einzuschlummern, hämmert jemand gegen seine Zimmertür. Es ist der Concierge in Begleitung zweier uniformierter Männer. Sie tragen schwere Maschinengewehre. Jemand habe Anzeige gegen Di Stefano erstattet wegen angeblichen Drogenhandels. Di Stefano müsse sofort mit auf die Wache kommen, dauere nur 5 Minuten. Aber wenn er der Aufforderung nicht augenblicklich Folge leiste, würde man ihm Handschellen anlegen. Immerhin, die Zähne darf er sich noch putzen und auch etwas anziehen. Grünes Poloshirt, Khaki-Hosen und weiße Schuhe. Und dann führen sie ihn die Treppe hinunter, zu einem großen amerikanischen Auto. Sie schubsen ihn hinein, schlagen die Tür zu und brausen los. Und dann rauen sie Di Stefano zu. Nix, Polizei, du wirst gerade entführt. Eigentlich sollte Di Stefano nur ein Vorbereitungsturnier in Südamerika spielen. Doch nun war er ungewollt Teil einer politischen Auseinandersetzung geworden. Er war Geisel einer venezolanischen Guerillatruppe. Di Stefano hatte viele politische Unruhen miterlebt. Militäraufstände in Argentinien, Bürgerkrieg in Kolumbien, bewaffnete Separatisten in Spanien. Aber erstmals fürchtete er jetzt direkt um sein Leben. Diese Entführung schockierte die Fußballwelt. Doch sie war kein Zufall, sie war eine Machtdemonstration. Ein Symbol für das Chaos und die politischen Kämpfe in Südamerika in den 1960er Jahren. Warum geriet ein Fußballstar in den Strudel einer Revolution? Wie wurde er ungewollt zum Spielball im Kampf zwischen Demokratie und Kommunismus? Und könnte so etwas heute noch passieren?
Man nimmt sich, was man will.
Wilde Gerüchte entstanden.
Davon stimmt?
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich im Tatort Sport im Entführungsfall von Alfredo Di Stefano, eines der besten Fußballers aller Zeiten. Ein fußballerischer Trendsetter, jemand, der im Sport neue Wege gegangen war, aber unfreiwillig leider auch noch auf einem anderen Gebiet für eine Premiere gesorgt hat. Als erstes prominentes Entführungsopfer der Fußballgeschichte. An diesem 24. August 1963, als er mit seiner Mannschaft von Real Madrid auf einer Saisonvorbereitungsreise durch Südamerika war und an einem kleinen Promoturnier teilnahm unter sehr schwierigen Bedingungen. Anfang der 60er, da boomten Wirtschaft und Popkultur in Europa. In Südamerika hingegen tobten die Auswirkungen des Kalten Krieges auf offener Straße. Nach dem Sieg der kubanischen Revolution 1959 versuchten marxistische Guerillas auf dem gesamten Kontinent Regierungen zu stürzen. Auch Venezuela stand am Rande eines Bürgerkriegs. Der demokratisch gewählte Präsident Romulo Betancourt setzte auf enge Beziehungen zu den USA. Ein rotes Tuch für die linksradikale Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, kurz FALN. Die Gruppe wollte mit Anschlägen, Sabotageakten und Entführungen den Sturz der Regierung vorantreiben. Und dann bekamen sie mit, dass der große Alfredo Di Stefano in der Stadt war. Ein weltweiter Fußballsuperstar, zum Greifen nah, die perfekte Zielscheibe. Alfredo Di Stefano, der blonde Pfeil, das war nicht irgendein Fußballer, der war schon damals eine lebende Fußballlegende, die den modernen Fußball erheblich mitgeprägt hatte. Geboren wurde er 1926 in Buenos Aires, Argentinien. Er begann seine Karriere bei River Plate, spielte dann in Kolumbien bei Millonarios Bogotá und dann kam der Wechsel, der ihn unsterblich machen sollte, zu Real Madrid nach Spanien. Dort war er Dreh- und Angelpunkt eines Star-Ensembles, Mittelstürmer, Spielmacher, Stratege und Fighter in einer Person. Er rannte sich die Seele aus dem Leib, holte sich den Ball tief in der eigenen Hälfte, verteilte ihn und war dann trotzdem vorne zur Stelle, um ihn selbst auch noch ins Netz zu jagen. So gewann er zwischen 1956 und 1960 fünfmal in Folge mit Real den Europapokal der Landesmeister, den Vorläufer der Champions League. Unglaublich. 396 Tore in 582 Spielen für Real, 8 spanische Meistertitel, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und eine Karriere, die so verrückt war, dass er für 3 Nationalmannschaften spielte. Erst für Argentinien, dann für Kolumbien und dann auch noch für Spanien. Aber das Verrückteste, trotz all seiner Erfolge, seiner Tore, seiner Titel, bei einer WM hat er nie gespielt. 1950 und 54 durfte Argentinien nicht teilnehmen. 1958 war Spanien nicht qualifiziert und 1962, als es endlich soweit war, Verletzung. Tja. Trotzdem, Di Stefano war einer der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten. Pelé, Cruyff, Maradona, alle verehrten ihn. Und als Real Madrid ihn 1963 nach Venezuela schickte, um ein Freundschaftsturnier zu spielen, da war er schon 37 Jahre alt, aber immer noch der Star. Und damit natürlich ein perfektes Entführungsopfer. Wenn die FALN Di Stefano entführen konnte, war ihr Publicity und Aufmerksamkeit weltweit garantiert, so das Kalkül. Und deshalb schmiedete die Gruppe ihren Plan und zog ihn, wie eingangs erzählt, dann auch durch. Di Stefano früh morgens zu wecken und mitzunehmen, das war total einfach gewesen. Und jetzt sitzt der Fußballstar auf dem Rücksitz der Limousine, flankiert von 2 bewaffneten Männern in geklauten Uniformen und vermutlich Todesängste ausstehend, als sie ihm zurauen, du wirst hier gerade entführt. Die Männer verbinden ihm die Augen und setzen ihm eine dunkle, verspiegelte Sonnenbrille auf, damit keiner Verdacht schöpft. Sie fahren zu einem Apartment, wechseln dort noch einmal das Auto und fahren dann mit ihrer Geisel weit außerhalb der Stadt zu einem kleinen Bauernhaus. Dort laden sie ihn aus, setzen ihn in einen kleinen Raum auf einen Stuhl. Sie geben ihm 2 Päckchen Zigaretten. Di Stefano hatte eigentlich einen Monat zuvor erst aufgehört mit dem Rauchen. Mit 37 Jahren, da hatte er gemerkt, dass jede Zigarette ihm massiv Kondition nahm. Er hatte sich eigentlich vorgenommen, gesünder zu leben, war auch am Vorabend nicht mit seinen jüngeren Teamkollegen in der Hotelbar versackt, sondern direkt ins Bett gegangen. Aber jetzt, vor Angst und Nervosität zitternd, steckt er sich eine Zigarette nach der anderen an. Nach ein paar Stunden wird er wieder in ein Auto gepackt. Es geht zurück in die Stadt, in ein anderes Apartment. Dort sperren sie Di Stefano in einen kleinen Raum. Draußen ein Mann mit Gewehr. Di Stefano wird auf einen wackeligen Stuhl gesetzt und jetzt erfährt er, was mit ihm passiert. Der Anführer der Guerilla tritt auf ihn zu. Ein 20-jähriger Mann in Uniform, namens Paul Del Rio, Tarnname Maximo Canales. Pistole im Gürtel geht er auf Di Stefano zu und er entschuldigt sich bei Di Stefano für die Umstände. Erklärt ihm ganz höflich, er brauche keine Angst zu haben. Man habe nichts persönlich gegen ihn, aber er sei nun mal ein Fußball-Weltstar. Man brauche ihn, um Aufmerksamkeit zu erregen. Er werde nur ein paar Stunden oder vielleicht wenige Tage festgehalten und dann auch wieder freigelassen.
Sie erklärten mir, dass sie kein Lösegeld oder mich töten wollten. Es ging ihnen um Politik.
Die Entführer wollen nur ein politisches Signal senden. Sie bieten ihm sogar Essen an und spielen dann gemeinsam mit ihm Karten, Domino und Schach. Und Di Stefano spielt mit, doch der Schweiß, der ihm dabei übers Gesicht rinnt, ist kein Resultat der brütenden Hitze. Der Schweiß ist kalt, Angstschweiß. Mehr als verständlich, Maximo Canales, muss man wissen, hatte damals den Ruf, ein gnadenloser Killer zu sein. Und wie gehört, war die FALN extrem militant. Kurz zuvor hatte sie erst 3 Polizisten erschießen lassen. Das alles wusste Di Stefano. Die natürlich beunruhigte ihn das extrem. Und dazu kam noch etwas Persönliches, nämlich die Sorge um seine Familie zu Hause in Spanien. Wie ging's denen? Wie ging die mit dieser Situation um? Vor allem sein kleiner Sohn, der an diesem Sonntag seinen 8. Geburtstag feierte. Wussten die überhaupt schon, in welcher Lage er steckte? Oh ja, sie wussten es, denn die FALN hatte ganz schnell die Zeitungen und Nachrichtenagenturen Venezuelas über ihren Coup informiert. Wir haben Alfredo Di Stefano entführt. Und sie bezeichneten die Tat als politisches Kidnapping. Und sogar damals in den 1960er Jahren reichte das aus, um in Windeseile überall auf der Welt verbreitet zu werden. Und natürlich auch in Spanien. Am Tag des Geburtstags des Sohnes machten die Zeitungen genau mit der Geschichte auf. Und sie bebilderten den Artikel mit dem Foto des an einen Stuhl gefesselten Di Stefano. Das war aber kein Foto, das die Guerilla bereitgestellt hatte, sondern ein Szenenfoto aus einem kurz zuvor gedrehten Film, in dem Di Stefano eine fiktionalisierte Version von sich selbst gespielt hatte. Ein Fußballer, der entführt worden war. La Batalla di Domingo, vielleicht auch im Streamingdienst eures Vertrauens zu finden. Die Aufregung in aller Welt war entsprechend groß. Und natürlich auch in Venezuela, rund um das Hotel Potomac, in dem die Entführung stattgefunden hatte. Die Polizei, die Sicherheitsbehörden des Landes setzten alle Hebel in Bewegung, um die Stefano zu finden. 5000 Polizisten durchkämmten Caracas. Vergeblich. Wie gesagt, die Guerillas waren keine Anfänger, die wussten genau, was sie taten. Mit Di Stefano hatten sie jetzt einen globalen Superstar in ihre Gewalt gebracht. Und so hatten sie mit einem Schlag dafür gesorgt, dass der Name ihrer Terrorgruppe, FALN, auch wirklich überall auf der Welt bekannt wurde und dass die Welt, so gut es damals ging, auf Venezuela und die Zustände dort blickte. Die waren, wie schon angesprochen, katastrophal. Die Lage extrem explosiv. FALN wollte den Präsidenten stürzen und mit solchen Aktionen untermauern, dass sie die Macht dazu hatten. Wir sind da, wir sind stark. Das war ihre Aussageabsicht. Wir können etwas bewegen. Wir haben ja schließlich auch Di Stefano gefangen. Vor uns ist niemand sicher. Dieses Zeichen wollten sie senden, eine Botschaft, um Angst bei den Mächtigen zu schüren, die Regierung zu destabilisieren und gleichzeitig das einfache Volk anzusprechen, ihnen zu zeigen, hey, guckt mal, unterstützt uns, wir bewegen tatsächlich was. Und wie sie es taten. Und sie wussten auch, dass sie, wenn sie möglichst erfolgreich für ihr Anliegen werben wollten, die Aufmerksamkeit so lange wie möglich nutzen mussten. Und die Entführung Di Stefanos hatte, wie die gesamten Umsturzfantasien der venezolanischen Guerilla, ihren Ursprung in Kuba, im kommunistischen Umsturz durch Fidel Castro. An dem war ja maßgeblich beteiligt auch ein junger Mann namens Che Guevara, und mit dem hatte Di Stefano einst zusammen sogar Fußball gespielt. Kurze Zeit, während seiner Zeit in Kolumbien, da hatte Guevara als Torwart sich verdingt, ehe er dann in den bewaffneten Guerillakampf auf Kuba zog. Und im Umsturz dort waren ähnliche Aktionen wie jetzt in Venezuela vorausgegangen. Und in die war sogar ein guter Freund von Alfredo Di Stefano verwickelt worden. Juan Manuel Fangio, der argentinische Formel-1-Weltmeister, nämlich 5 Jahre zuvor unter ganz ähnlichen Umständen. 1958, da war Fangio in Havanna, der kubanischen Hauptstadt, ebenfalls von Terroristen aus einem Fangio wurde nach nur 24 Stunden wieder unversehrt freigelassen. Di Stefano musste länger aushalten. An Flucht war nicht zu denken. Die Entführer allesamt bis an die Zähne bewaffnet, und sie hatten ihn auch gewarnt.
Sie müssen das jetzt einfach hinnehmen. Versuchen Sie bloß nicht abzuhauen. Denn hier gibt es Leute, die Sie beobachten, und die haben den Befehl, sofort zu schießen. Klar, da habe ich dann lieber die Füße stillgehalten.
Zur Ruhe gemahnt hätten sie ihn, erzählt er hier, und falls er zu fliehen versuchte, die Wachen den Befehl gehabt, ihn notfalls zu erschießen. Kein Wunder, dass bei der Androhung kein ernsthafter Fluchtgedanke bei ihm aufkam. Aber, wie man es ihm versprochen hatte, sie behandelten ihn gut. Sie sorgten tatsächlich dafür, dass es ihm an nichts fehlte. Er bekam zu essen, Bier, und man vertrieb ihm die Zeit mit Gesellschaftsspielen.
Hey, Di Stefano, du bist vielleicht ein guter Fußballer, spielst aber beschissen Schach.
Allmählich ließ die Anspannung nach, nur ein bisschen. Sie rauchten zusammen, spielten, redeten. Fast als wäre es ein ganz normaler Abend. Aber dann, in diesen stillen Momenten, war die Angst bei Di Stefano doch wieder da. Was, wenn die Polizei kommt? Was, wenn sie die Tür eintreten? Was, wenn die Terroristen dann in Panik geraten? Was, wenn er am Ende einfach nur ein Kollateralschaden wird? Ein einziger Schuss und Game over.
Er sagt, es gab 2 Momente, in denen er dachte, dass sie ihn umlegen würden, dass sie ihn wirklich umlegen würden. Weil, naja, er sagt auch, dass er während der Entführung große Angst hatte.
2-mal dachte er, er würde trotzdem getötet, erzählt er hier. Und natürlich hatte er die ganze Zeit über Angst. Natürlich war Di Stefano eingeschüchtert, aber schon am 2. Tag dann auch wieder etwas entspannter. Er traute sich zumindest, die Diskussionen über Politik, die ihm die Entführer aufdrücken wollten, abzublocken. Schließlich, so sagte er, habe er mit der Politik dieses Landes ja überhaupt nichts zu tun. Die Entführer organisierten ihm dann sogar ein Radio, damit er das Testmatch zwischen dem FC Porto und Real Madrid hören konnte, das seine Mannschaft gezwungenermaßen ohne ihn und trotz des Entführungsfalls spielen musste. Muss man sich auch mal vorstellen, unter diesen Umständen. Dein Superstar wird entführt, da kann sich doch kein Spieler mehr sicher fühlen. Weder auf Seiten Portos noch bei Real. Also ich glaube nicht, dass das heute noch so passieren würde. Nicht bei einem Verein mit der großen Strahlkraft und Macht von Real Madrid. Aber damals mussten sie das gnadenlos durchziehen. Übrigens auch auf Anweisung des eigenen Präsidenten Santiago Bernabeu. Und Real schaffte es sogar, das Spiel am Ende knapp mit 2-1 zu gewinnen. kurz danach gewinnt dann auch Di Stefano seine Freiheit wieder. Nach 56 Stunden kommt einer der Entführer zu ihm.
Signor Di Stefano, wir bringen Sie jetzt nach Hause.
Wieder werden ihm die Augen verbunden, wieder bekommt er zusätzlich die große Sonnenbrille aufgesetzt und dann geht's im Auto zurück in Richtung Hotel. Aber da es dort von Polizei nur so wimmelt, wird der Wagen in die Avenida Libertador, ein passender Name, wie ich finde, Freiheitsstraße, zur spanischen Botschaft. Plötzlich bleibt das Auto stehen, die Tür geht auf, Di Stefano blinzelt in die Sonne, die Entführer sind weg. Vor ihm die spanische Botschaft. Allerdings geschlossen. Eine kurze Panik. Was, wenn sie jetzt zurückkommen? Wenn sie sich doch umentscheiden?
Und dann komme ich zur Botschaft. Sehe das Schild. 10 Uhr morgens bis 14 Uhr. Und es war 14:15. Geschlossen. Da dachte ich, das gibt's doch nicht. Was mache ich jetzt? Ich drücke auf die Klingel. Fast so fest, dass ich die Wand durchbohre. So nervös war ich.
Er hämmert auf den Klingelknopf. Stille. Nichts passiert. Eine gefühlte Ewigkeit. Dann endlich geht die Tür doch auf. Ein Angestellter der Botschaft öffnet ihm. Der Botschafter wird geholt, die Polizei informiert und in einer eilig anberaumten Pressekonferenz die wohlbehaltene Rückkehr des entführten Fußballstars verkündet. Und an der nahm auch Di Stefano selbst teil. Frisch aus der Geiselhaft entlassen, immer noch unrasiert, komplett übermüdet und in den immer noch gleichen Klamotten, die er mittlerweile schon seit Tagen trug. Warum er glaube, entführt worden zu sein, wird er gefragt. Wie es ihm ergangen sei. Di Stefano will die Sache nur schnell hinter sich bringen, sagt, er sei kein Politiker, die Hintergründe, die venezolanische Politik interessiere ihn auch nicht. Er wolle da gar nicht viel zu sagen, nur, dass man ihn gut behandelt habe. Seine Zurückhaltung, die hat zwei Gründe übrigens. Zum einen will er nur schnell raus aus dieser Situation, möglichst schnell nach Hause. Tja, und zum anderen? Zwei seiner Entführer haben sich nämlich unter die Journalisten gemischt. Er hat sie erkannt und ist zusätzlich eingeschüchtert. Aber er bleibt ruhig, verpfeift die Entführer nicht, aber nach dieser erneuten Begegnung hat er trotzdem Angst, jetzt zurück in sein Hotel kehren zu müssen. Er überredet den Botschafter, ihn weiter in der Botschaft unterzubringen. Dort fühlt er sich halbwegs sicher, allerdings trotz Polizeischutzes vor seiner Tür nicht sicher genug.
So groß war der Schreck, dass ich, als sie mir ein Zimmer gaben, vor lauter Angst einen Stuhl vor die Tür geklemmt habe. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. In der Botschaft ging es mir noch schlechter als in der Wohnung, in der ich entführt worden war.
Di Stefano erzählt hier, dass er in der Botschaft so viel Angst hatte, dass er die Tür mit einem Stuhl verbarrikadierte und nicht schlafen konnte. Mal ehrlich, wer könnte es ihm verdenken, nach diesen trotz des glimpflichen Ausgangs doch extrem traumatisierenden Ereignissen? Vor allem, das Martyrium war ja noch nicht vorbei. Er wurde nicht sofort zurück nach Spanien gebracht. Er musste, auf Geheiß von Realpräsident Bernabeu, insgesamt noch 3 weitere Tage in Caracas ausharren und sogar noch ein Fußballspiel bestreiten, obwohl er körperlich und mental dazu überhaupt nicht in der Lage war. Aber es stand ja noch das Finale dieses Kirmescups da an gegen Sao Paulo. Bewaffnete Sicherheitskräfte säumten das Spielfeld während der kompletten 90 Minuten. Keine Umstände, unter denen man ein Fußballspiel bestreiten sollte, aber Santiago Bernabeu war unerbittlich. Er wollte es sich von Terroristen schließlich nicht vorschreiben lassen, ob sein Verein spiele oder nicht. Das wurde als Hauptgrund angeführt. Aber hey, wir wissen, wie das ist im Fußball. So läuft es ja auch heute und es lief damals schon so. Es geht natürlich um Geld. Real war vertragliche Verpflichtungen eingegangen, wollte die Startkohle natürlich unbedingt einsacken. Und erst dann ging es per Flieger zurück nach Spanien. Am 29. August 1963 sitzt Di Stefano dann endlich im Flugzeug zurück nach Spanien. Er ist frei, aber die Angst, die spürt er in diesem Moment immer noch. An Entspannung hat er schon auf dem Weg zum Flughafen nicht denken können und im Flugzeug selber dann erst recht nicht. Flugangst hat Di Stefano nämlich auch noch. Der Schweiß rinnt ihm in Bächen über das Gesicht. Er bittet das Flugpersonal, die Klimaanlage möglichst voll aufzudrehen. Das bringt ihm dann zusammen mit dem langsam einsetzenden Bewusstsein, alles überstanden zu haben, auf dem Weg zur Familie zu sein, Erleichterung. Er ist am Leben. Der Papagei aber, ein Geschenk des spanischen Botschafters zum Abschied, am Ende nicht mehr. Der erkältet sich an Bord, stirbt 4 Tage später in Madrid.
Der Vogel ist tot, kapiert?
Aber Di Stefano, der lebte, wurde am Flughafen in Madrid von seiner Frau Sarah, seinen Kindern und natürlich einer riesigen Pressemeute empfangen. Die Entführung in Venezuela sollte ihn aber sein ganzes Leben nicht mehr loslassen. Das Mittel, Prominente und nach der traurigen Premiere mit Di Stefano als Erstem auch prominente Fußballer zu entführen, um politische oder andere Ziele durchzusetzen, sollte die Welt auch nicht mehr loslassen. Und zwang auch die Vereine, besseren Schutz bei Auslandsreisen zu organisieren, ihre Stars viel besser zu schützen. Die Entführung von Alfredo Di Stefano zeigte politischen Gruppen, wie machtvoll eine Geiselnahme für ihre Agenda sein konnte. Mit der Zeit übernahmen immer mehr kriminelle Netzwerke, zum Beispiel Drogenkartelle, diese Taktik, bis hin zur heutigen Entführungsindustrie Lateinamerikas. Boulevardesk formuliert, was als revolutionärer Akt begann, wurde zu einem brutalen Geschäft, vor allem in diesen Regionen. Und mit diesem Geschäft war ganz einfach, Geld zu verdienen. Die Entführungen wurden so von einem politischen zu einem gängigen kriminellen Mittel, wobei man sagen muss, dass insgesamt wahrscheinlich weniger prominente Fußballer direkt Opfer von Entführungen waren, als vielmehr deren Familienangehörige, die dann gegen hohes Lösegeld wieder freigelassen wurden. Fußballstars sind heute einfach deutlich schwerer zu erreichen als je zuvor. Sie bewegen sich in einem Hochsicherheitsumfeld, bewachte Villen, Bodyguards, gepanzerte Fahrzeuge, strenge Sicherheitsprotokolle bei Reisen und Spielen. Und außerdem ist ja ihre mediale Präsenz so groß, dass ihr Verschwinden sofort weltweite Aufmerksamkeit erregen würde. Und das würde natürlich auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Entführer ganz schnell auffliegen. Eine Entführung wie die von Di Stefano, heute also eher unwahrscheinlich. Die Welt hat sich schließlich verändert und mit ihr die Methoden derer, die Macht demonstrieren wollen. Früher waren Entführungen die ultimative Propagandawaffe. Heute sind es vielleicht eher Cyberangriffe, Fake-News-Kampagnen oder wirtschaftliche Manipulation. Sichtbarkeit ist immer noch entscheidend, aber Entführungen sind dafür längst nicht mehr das effektivste Mittel. Kriminelle Organisationen wiederum haben das Geschäftsmodell längst umgestellt. Drogen, Menschenhandel, Cyberkriminalität, das bringt einfach mehr Geld mit weniger Risiko. Heißt das, dass Fußballerfamilien jetzt sicherer sind? Nee, ganz im Gegenteil. Heute sind es die Angehörigen der Stars, die zur Zielscheibe werden. James Rodriguez, Carlos Tevez, Rubinho, alle mussten erleben, wie nah die Gefahr der eigenen Familie kommen kann. Die Zeiten haben sich geändert, die Bedrohung aber bleibt. Nur eben das Gesicht hat sich gewandelt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückspringen ins Jahr 1963. Die Guerilla hatte zumindest ihre kurzfristigen Ziele mit der Entführung erreicht. Aufmerksamkeit für ihre Propaganda. Und damit setzten sie ein Vorbild für viele Terrorgruppen, die große internationale Sportereignisse für ihre Zwecke nutzen sollten. Mit dem schrecklichen Höhepunkt, den Olympischen Spielen 1972 in München. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Di Stefano ließ die Entführung nie ganz los, auch wenn er es wollte. Sie hatten ihn ja schließlich gut behandelt und deshalb hatte Di Stefano auch vergeben, rational zumindest. Aber vergessen? Niemals. Die 3 Tage fühlten sich an wie 3 Jahre, sagte er später. 2005 organisierte Real Madrid dann ein Treffen zwischen ihm und seinem Entführer Paul Del Rio, mittlerweile ein etablierter Künstler. Ein paar Worte wurden gewechselt, ein Händedruck. Doch als es um ein gemeinsames Foto geht, steht Di Stefano auf. Paul Del Rio wartet auf ein Zeichen, vielleicht eine Geste der Versöhnung. Di Stefano zögert. 1 Sekunde, 2 und dann schüttelt er den Kopf. Nein, das kann er nicht. Manches bleibt einfach unverzeihlich.
Vernimmt sich, was man will.
Viele Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit
persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.